Gummiroll, schraubt, arbeitet an seiner eigenen Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten und letzten Ausgabe von unserem Durban-Spezial. Und wir sind schon wieder in Deutschland, denn hallo Richard, schön, dass du dabei bist.
Hallo Benedikt.
Wir haben es irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen in Durban noch was zu machen, weil es war dann irgendwie doch ganz viel los und ich bin am Samstag auch schon zurückgeflogen und sind wir hier wieder in Deutschland zurück, du in deiner Küche, das sehe ich bin im Büro und ich frage dich, weil ich ja die letzten zwei Tage verpasst habe, was war noch los in Durban?
Jo, aber es waren natürlich die Finalspiele noch zu sehen und die Einzelhalbfinals, wo wir natürlich leider nicht vertreten waren, hätten wir natürlich gewünscht, dass wir da noch in irgendeiner Art und Weise ein weiteres Eisen zum Doppel im Feuer gehabt hätten, aber letztendlich Fan Zedong, Sun Yingcha, haben das super gemacht, sind absolut verdient, finde ich, Weltmeister geworden. Sun Yingcha, die hier im Dameneinzel wirklich ihren Stempel draufgedrückt hat, wirklich ganz starke Leistung, selten jemanden so gesehen, auch aus China nicht, die eben nicht nur Platzierung, sondern auch beschleunigt, sehr athletisch das Ganze gemacht hat. Also Chapeau, Hut ab. Gleiche gilt für Fan Zedong, der 5 Matchbälle erstmal nicht genutzt hat, um dann aber am Ende doch 4-2 gegen Wang Chuqin zu gewinnen. Und zwei absolut verdiente Weltmeister und zumindest schön, das sei auch hier erwähnt, dass wir auch zu den Medaillengewinnern hier insgesamt zählen. War eine Weltmeisterschaft, du hast es ja vorher schon mal in den Raum gestellt, viele Wundertüten. Und dass wir am Ende da das Doppel mit einer Medaille abschließen, ist natürlich eine sehr, sehr gute Leistung. Mit einer Medaille, kann man sagen, können wir mit breiter Brust nach Hause gehen, auch wenn wir natürlich das ein oder andere Spiel mehr hätten sehr, sehr gerne gewonnen. Das hat auch das ein oder andere Spiel richtig wehgetan. Aber okay, es ist eine WM, so ist es.
Okay, das war unser Derby-Spezial Nummer 2. Wir haben eine Bilanz gezogen. Nein, Quatsch. Ja, und Malong hat mal kurz Angst gehabt, dass der seinen Rücktritt da verkündet, oder? Als er da angefangen hat, auf Englisch eine Rede zu halten, mit seinem Replika von seinem WM-Pokal. Aber es ist noch ein Abschied auf Raten, oder? Es klang so ein bisschen.
Ja. Also ich rechne mit Malong ganz fest bei den Olympischen Spielen. Ich glaube eher, es war so ein Abschied vielleicht von der Einzel-WM-Bühne. Wir haben ja in 24 eine Mannschafts-WM vor uns. Wir haben die Olympischen Spiele vor uns. Und ehrlicherweise da eben auf den Malong verzichten zu wollen, ich glaube, das wird China nicht machen. Warten wir es nochmal so ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist die, ich sag mal, nicht die nächste Generation, das ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber Fan Zedong mit dem, was er hier gespielt hat, auch wenn er in Phasen nicht ganz so souverän war, wie das Malong zu seinen besten Zeiten gewesen ist, der kann natürlich so eine chinesische Mannschaft führen. Wang Chuqin, der hat hier nochmal einen Schritt gemacht, dürfen wir nicht vergessen, das ein oder andere, auch im letzten Jahr, wo er nicht so ganz souverän zum Beispiel bei der Mannschafts-WM aufgetreten ist, ich glaube, das hat er hier auch mit seinem Sieg gegen Malong so ein bisschen vergessen gemacht, bleibt natürlich einfach die Frage und da wird sicherlich die ein oder andere Wette auch drauf abgeschlossen werden. Spielt Malong Mannschaft, spielt Malong Einzel, spielt Malong Mannschafts-WM? Fragen über Fragen. Darauf habe ich im Augenblick auch noch keine Antwort.
Richtig. Und das sind auch nicht die Fragen, die du am Ende beantworten musst, sondern du musst eigentlich nur die Fragen zu unserem deutschen Team beantworten. Lass uns mal dazu kommen. Vielleicht, bevor wir ein bisschen ins Detail gehen zu dieser WM. Ich habe dich öfters, aber das ist meistens so bei Veranstaltungen, mit tiefen Falten auf der Stirn gesehen und einem kritischen Blick. Ich glaube, das ist deine Tunnelmentalität, die du dann da teilweise an den Tag legst. Wenn du dieser WM eine Note geben würdest, wo bist du hin? Der ist einfach aus dem Bild verschwunden jetzt.
Ich bin da, ich habe dich immer gehört.
Wenn du dieser WM eine Note geben würdest, von 1 bis 6, wobei 1 die beste Note ist, welche Note würdest du ihr geben?
Aus sportlicher Sicht oder aus sportlicher Sicht. Also, ich möchte trotzdem ausholen, bevor ich die Note gebe.
Aber nicht zu lang, weil wir reden nochmal einzeln über die Sachen, ja?
Okay, ja. Also, letztendlich ist es so, wenn du eine WM-Medaille gewinnst, kannst du natürlich nicht alles falsch gemacht haben. Gleichzeitig habe ich schon mal gesagt, wir waren mit dem Abschneiden im Herrenbereich, da hat das ein oder andere Spiel natürlich schon richtig wehgetan. Aber wir müssen es ja im Gesamtzusammenhang sehen. Also ich glaube, ich würde dem eine 3 geben insgesamt, also befriedigend. Wohl wissend, dass viele sagen, naja, wie kannst du von befriedigend sprechen, wenn du eben in Anführungszeichen nur einen Herren unter den letzten 16 hast. Wichtig ist, glaube ich, da immer so ein bisschen das Gesamtbild zu sehen. Die Damen haben das wirklich unterm Strich fast sehr gut gemacht, hätte ich gesagt. Bei den Herren, wie gesagt, ein paar schmerzliche Niederlagen. Wenn eine Medaille am Ende dabei rauskommt, glaube ich aber, dass wir mit einer 3 in einem ganz guten Bereich sind.
Genau, das ist jetzt auch tatsächlich, ich habe nochmal nachgerechnet, die 6. Weltmeisterschaft in Folge, wo wir eine Medaille gewinnen, also seit 2017 mit den Mannschaftsweltmeisterschaften eingeschlossen. Ich glaube mal, und das ist, ich habe mich auch mit dem Rossi da ein bisschen drüber unterhalten, das hat er auch gesagt, ich würde behaupten, das hat keine andere Nation außerhalb Chinas und vielleicht Japan ansatzweise auch nur geschafft. Also bei aller Kritik, die dann ja auch immer berechtigt ist und auch immer schnell kommt, muss man und bei anderer Seite, Ole.
Ich muss kurz, ich mach mal kurz auf Stopp, ja?
Wir machen mal kurz das Timeout, hat geklingelt bei Fragen von der Tür. Ich unterhalte so lange das Publikum weiter. Was wollte ich noch sagen? Ich möchte auf jeden Fall in der Zwischenzeit nochmal darauf hinweisen, dass bei unseren Kollegen von Plattenplausch in ihrer Jubiläumsfolge 3 Jahre Timo Boll zu Gast war. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Timo ist und natürlich auch Lennart und Erich sind immer eine Reise wert, hätte ich fast gesagt. Und auch, ihr habt es sicher mitbekommen, wir haben das ein oder andere Video in Durban gemacht, auch da schaut noch mal rein, könnt ihr noch mal ein bisschen die WM rekapitulieren. Wir haben auch noch ein paar extra Aufnahmen gemacht, nebenher, soweit es ging. Ist immer ein bisschen schwierig bei dem ganzen Spielbetrieb. Aber wir versuchen noch so eine kleine Doku zu machen über Durban mit ein paar Blicken hinter die Kulissen. Also darauf könnt ihr euch auch freuen. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen, bis das fertig geschnitten ist, bis wir noch ein paar Stimmen eingeholt haben. Also da kommt noch was. Und wir warten jetzt weiter auf den Sportdirektor, der die Handwerker, glaube ich, im Haus hat und deswegen jetzt abkömmlich ist. Bitte bleibt dran bei diesem Podcast, es geht gleich weiter. Oh, er kommt zurück.
Die Handwerker waren früher als gedacht da.
Kannst du jetzt weitermachen? Trotzdem?
Ja.
Sehr gut. Also die Handwerker sind da, Richard ist auch wieder da. Meine Frage ist gewesen, 6. WM mit Medaillen in Folge, das haben, glaube ich, nicht viele geschafft. Bei aller Kritik, die berechtigt ist, muss man das auch mal festhalten. Jetzt werden wieder manche sagen, ja, DCDB, die reden wieder schön, aber es ist auch einfach ein Fakt. Eine Momentaufnahme, wir haben wieder eine Medaille geholt, das einzige ist nicht-asiatisches Land, wenn ich es richtig im Kopf höre. Aber Richard, fangen wir mal mit dem Positiven an. Hättest du jemals gedacht, dass die beiden, Dima und Franz, eine Medaille gewinnen und sie hatten zwar jetzt kein chinesisches Doppel in ihrer Hälfte, aber sie hatten ja nur eingespielte und wirklich gute Gegner, die sie alle ja bezwungen haben und am Schluss die Medaille gewonnen haben. Wie kann das funktionieren?
Ja, also ich will zumindest mal auch auf die Gegner noch mal kurz zu sprechen kommen. Du hast genau richtig gesagt, also keine chinesischen Doppel, aber eben allesamt sehr, sehr eingespielte Doppel und die beiden Japaner sicherlich, wenn ich auf die Setzungsliste gucke, Nummer 3, 4 gesetzt, also sehr, sehr hochrangige Gegner und das haben die super gut gemacht. Pitchford, Drinkhall, sicherlich auch ein Doppel, das über viele Jahre zusammengespielt und auch wenn das im Halbfinale nicht ganz gelangt hat, gegen die beiden Koreaner, muss man einfach gegen Lee Jun-Wo und Lim, muss man einfach sagen, das ist ja, nach den Chinesen das Beste, was im Doppel bei der WM eben am Start war. Und da haben die zwei, Patrick und Dimitri, absolut auf Augenhöhe gespielt. Die haben das super gut gemacht. Hätte man natürlich vorher nicht so 1:1 erwarten können. Wir wussten, dass Patrick ein sehr, sehr guter Doppelspieler ist. Wir wussten auch, dass Dimitri eben bislang eher weniger im Doppel gespielt hat. Aber vielleicht so einen kleinen Ausflug. Er hat mit Christian Süß zusammen schon mal die Taiwan Open gewonnen. Damals auch gegen Mizutani Kishikawa, was auch ein Top-Doppel war. Und der Dimitri, das hat man gemerkt, der hat da richtig Lust gehabt, hier bei der WM mit Patrick zu spielen. Die beiden verstehen sich ja sehr, sehr gut auch. Und ja, das hat super gut zusammengepasst. Und wenn ich jetzt einfach mal so nochmal betrachte, was die denn spielen. Vor ein paar Jahren hätte man gesagt, naja, wenn jemand von vornherein sehr, sehr häufig mit der Rückhand im Doppel zurückschlägt, dann ist das so ein bisschen untypisch. Müssen wir mal gucken, wer heute noch mit Vorhand zurückschlägt. Das ist eher außergewöhnlich. Und so wie Dimitri jetzt das Rückschlagverhalten hat, das ist ja fast ein modernes Doppel. Er war dann ein Stück weit seiner Zeit voraus, sage ich mit einem Augenzwinkern. Aber das harmoniert eben insgesamt sehr, sehr gut, weil eben beide diesen Touch haben, sehr, sehr gut mit Rückhand zurückzuschlagen und weil beide eben auch sehr, sehr durchschlagskräftig spielen können und on top Patrick eben sehr, sehr gut die Bälle im Aufschlag-Rückschlag vorbereitet hat. Und ja, was Dimitri dann am Ende auch verwandelt hat an vielen Bällen, also das war sehr echt, echt stark, konnte man vorher nicht unbedingt erwarten, aber dass die ein gutes Doppel spielen könnten, hatten wir uns erhofft. Und was die da jetzt geliefert haben, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, die einzige europäische Medaille, vorher sicherlich nicht so zu erwarten, aber es freut uns natürlich total.
Das freut uns total und es war auch nur noch ein Schritt zu gehen zum Finale, ja, 2-1, ja. 2-1 Sätze geführt, dann dritter, vierter, fünfter Satz lief irgendwie so ein bisschen weg, vierter Satz nochmal 10-9, dann der etwas misslungene Rückschlag von Lim Yong-hong, glaube ich, der so hoch zurückkommt, den Dima ins Ausballert. Und sie haben es ja selber im Interview danach gesagt. Und dann im fünften Satz in der Mitte, wo sie 1, 2, 3 Bälle haben liegen lassen oder nicht mit der besten Qualität gespielt haben. Aber es hat nicht viel gefehlt bis zum, warte mal, das letzte Mal 2005, glaube ich, ne? Finale, ja, beim Paul Süß, genau. Und davor 89. Also das war, hat wirklich nicht viel gefehlt. Dann wäre es richtig legendär gewesen. Aber die Medaille steht und wir wissen, wir haben noch eine Option mehr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was wir hier mitnehmen. Und musst einfach sagen, manche Dinge sind nicht in letzter Instanz durchzuplanen. Das Doppel kam ja natürlich dann ein Stück weit auch dahingehend zusammen, weil eben Timo leider verletzungsbedingt eben absagen musste. Aber zu was die beiden eben in der Lage sind, das ist richtig, richtig gut. Da wird der ein oder andere auch mal die Augenbrauen noch hochgezogen haben. Und es ist eine echte Alternative. Und ja, also insofern, damit kann man auf jeden Fall super zufrieden sein. Und du hast schon gesagt, hat nicht viel gefehlt bis zum Finale. Ich meine, das Risiko müssen die beiden gehen. Ja, es ist klar, wenn du eine Links-Rechts-Kombination gegen dich hast und so ein bisschen in die längeren Ballwechsel gehst, dass da natürlich eine Links-Rechts-Kombination Vorteile hat. Eine Rechts-Rechts-Kombination hat mitunter eben, wenn der Ball zweimal schnell in die Rückhand kommt, Schwierigkeiten, die Laufwege eben so optimal zu halten. Aber wenn du eben viel auf die etwas kürzeren Ballwechsel gehst, ja, Patrick den Gegner über den Tisch sehr, sehr gut anspielt und den ersten Ball aufmacht und dann Dimitri auf den nächsten Ball dann unheimlich durchschlagst, kräftig weiterspielt, da können auch nicht so viele mithalten. Auf der anderen Seite stehen halt mit Dimitri und Patrick beide Spieler, die wirklich auch punkten können. Dimitri hat ein paar Sachen super gut vorbereitet. Also mir hat einfach gefallen, dass die mit einer unglaublichen Freude gespielt haben und dass die sich wirklich, wie sagt man so schön, wie wir beide mitunter, die Bälle schön zugespielt haben und vorbereitet haben. Also war schon schön und spannend zu gucken.
Ich kann dir sagen, ich nehme schon seit immer den Rückschlag mit der Rückhand an und den Aufschlag mache ich auch mit der Rückhand. Also ich bin quasi schon seit Jahrzehnten Vorreiter.
Du bist seit Jahrzehnten dann deiner Zeit voraus gewesen, ja. Also um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, es war ja schon so, man hat mal eine Alternative gehabt, dass man eben mal mit der Rückhand zurückgeschlagen hat, aber am extremsten fand ich, um es mal am Beispiel von Koki Niva, der auch jetzt international aufgehört hat, als Linkshänder gehst du eigentlich immer mit dem Vorteil, dass du ganz nah am Ball mit dem Vorhandrückschlag im Rückschlagverhalten des Doppels bist. Und als dann irgendwann auch Koki Niva angefangen hat, als Linkshänder quasi in den Tisch zu gehen und mit Rückhand den Rückschlag zu spielen, ja, da musst du sagen, da hat sich einiges geändert. Wenn du dann siehst, Dimitri und Patrick, die immer wieder mit dem Rückhand-Rückschlag spielen, das ist sozusagen moderne Art und Weise, doppelt zu spielen und eine schöne Alternative.
Genau. Und wir können ja gleich mal bei den Doppelwettbewerben kurz bleiben. Wir müssen jetzt nicht noch mal im Einzelnen auseinanderklamüstern. Ich denke, die meisten in dem Podcast hören, haben auch die WM ein bisschen verfolgt. Wir haben im Mixed ja zweimal gegen Frankreich verloren, zweimal im fünften Entscheidungssatz. Unser ja nominelles Doppel Nummer 1, Benne und Dang auch im fünften Satz ausgeschieden. Sie haben alle so ein bisschen unisono danach gesagt, ja, wir haben zu wenig trainiert, wir hätten, ja, sind nicht so richtig gut eingespielt gewesen. Dang hat es auch ganz gut erklärt, in seiner Bilanz sozusagen, dass er halt gesagt hat, okay, wir haben so ein Pensum, wir haben so viel Turniere, wir haben so einen engen Zeitplan. Da ist halt dann das Doppel- und Mixtraining das erste, was hinten runterfällt, so ein bisschen. Du als Sportdirektor, wie kann man dieses Dilemma lösen? Weil man sieht ja, also jetzt auch bei uns in der Historie, die letzten vier Male, wenn wir eine Medaille geholt haben, bis auf Timo in Houston, haben wir sie auch in den Doppelwettbewerben geholt. Also es ist eine gute Chance, da auch mal eine Medaille zu holen oder richtig mitzuspielen. Aber wie kann man dieses Dilemma lösen? Dass man sagt, man versucht mehr Training, geht es überhaupt oder muss man sich damit abfinden? Was ist deine Meinung?
Ja, also ich glaube, wir müssen noch mehr Richtung Individualisierung gehen. Im Doppel ist es halt nicht nur eine Individualisierung, sondern eine, ich will es mal so ausdrücken, Doppelindividualisierung. Das ist natürlich nicht ganz leicht, irgendwie so hinzubekommen, dass du beide dann vor Ort hast, um gemeinsam doppelt zu trainieren. Das ist ein Spannungsfeld, was nicht einfach zu lösen ist. Unterm Strich will ich es auf die Ebene oben drüber heben, dass man sagt, wir müssen insgesamt uns sehr, sehr genau überlegen, wo kriegen wir genügend Trainingszeiten her, vor allem Richtung Olympia. Da ist ganz wichtig, dass wir einen abgestimmten Terminplan haben, dass diese Terminhatz ein Stück weit aufhört, dass diese Situation schon so ist, dass wir uns Inseln des Trainings, so will ich es mal ausdrücken, nehmen und finden, wohl wissend, dass in der Gesamtgemengelage es wirklich schwierig ist. Eine perfekte Lösung haben wir nicht, aber wir müssen uns diese Zeit versuchen zu schaffen.
Gibt es denn nochmal ein spezielles Training Richtung European Games? Und ich versuche dich jetzt, das ist der neue Benedikt Probst, ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken. Gibt es denn schon ein nominiertes Mixed?
Ja, du musst mich gar nicht aus der Reserve locken. Ich kann die Nominierung zumindest mal so in den Raum stellen. Ja, European Games, wie denke ich viele wissen, für uns natürlich eine Möglichkeit, als Mannschaft an den Start zu gehen. Gleichzeitig ist es ein Einzelturnier. Die besten zwei oder zwei Einzelstarter haben wir am Start und ein Mixed. Das Mixed ist insofern hochspannend, als dass das Mixed, wenn man es denn gewinnt, einen persönlichen Platz oder einen Platz erspielt für die Olympischen Spiele. Das ist möglich. Ist jetzt noch keine Garantie, dass das Mixed dann auch tatsächlich bei den Olympischen Spielen startet. Aber da bräuchte man dann noch mal einen extra Podcast, um das alles zu erklären. Aber zunächst mal gibt's eben einen Platz, der da ausgespielt wird im Mixed. Nicht im Einzel und nicht für die Mannschaft. Aber ich kann jetzt schon zumindest mal sagen, dass Dang Chu und Nina Mittelham das Mixed sein werden. Viel mehr möchte ich mir jetzt dann doch noch nicht in die Karten schauen lassen, weil das sollen wir natürlich auch in der Pressemitteilung schon veröffentlichen, die aber nächste Woche, denke ich, dann kommt. Aber der DOSB hat zumindest schon mal da grünes Licht gegeben und ich glaube, wir hier unter uns können zumindest schon mal das Mixed veröffentlichen.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die letzten 3 Jahre schon, hätte ich schon mehr rausgekitzelt, ja. Aber ja, sehr schön. War auch ja das Mix, das am erfolgreichsten war bei der Weltmeisterschaft, haben auch ein tolles tolles Match gespielt gegen Gosi Pavade.
Ja, das war auch
2-1 geführt, glaube ich, wenn ich das im Kopf habe.
Ohne jetzt zu tief nochmal in die WM reinzugehen, ja. Also wir haben diese Medaille, aber so ein paar Spiele, da waren wir so eng dran. Was ich spannend finde und was ich so auch aus deutscher Sicht herausragend finde, wir haben wirklich einige Chancen liegen lassen und am Ende trotzdem eine Chance, mit der man nicht unbedingt gerechnet hat, genutzt. Und ich glaube, das ist das, was Deutschland so ein bisschen speziell macht. Wir sind breit aufgestellt und auch wenn wir jetzt nicht alles optimal genutzt haben, sind wir in der Lage, wirklich mit vielen, vielen Spielern in die Nähe der Medaillenränge zu kommen. Und wenn das regelmäßig klappt, freuen wir uns. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, so eine WM hat natürlich, auch wenn es eine Phrase ist, ein paar eigene Gesetze und da eben alle Chancen optimal zu nutzen, das ist sicherlich für Deutschland nicht immer möglich. Also insofern, ja, bin mal gespannt jetzt auf die European Games. Das ist ja sozusagen einmal durchatmen. Viele Lehrgänge wird es dann nicht mehr geben. Wir werden jetzt versuchen, nächste und übernächste Woche jeweils einen kürzeren Lehrgang zu machen, damit eben da tatsächlich auch man ein paar Möglichkeiten hat, das ein oder andere gemeinsam auch noch zu trainieren. Zum Beispiel auch das Doppel, was natürlich innerhalb der Mannschaft, da es das olympische System ist, ein wichtiger Baustein sein kann.
Genau, das klingt jetzt schon ein bisschen nach Abgesang, er verschwindet schon wieder, also heute ist eine Folge, ne? Der Mann ist nur Handwerker im Haus und dann verschwindet er wieder aus dem Bild und jetzt ist er wieder da und ich lasse dich aber noch lange, lange nicht vom Haken, was die Bilanz der WM betrifft. Wir haben nämlich auch noch gar nicht über die Einzel richtig gesprochen. Bei den Damen hast du schon so ein bisschen anklingen lassen, da würde ich sagen, voll im Soll, da haben alle, ja, ich sage mal, ihre Setzungen erfüllt.
Weißt du, auch da, wenn du siehst, Han Ying, die Art und Weise, hat eine gute Auslosung gehabt, aber die Art und Weise, wie sie da ins Viertelfinale eingezogen ist, die Gegner haben, und das natürlich auch eine Qualität von ihr, relativ frühzeitig die Waffen gestreckt und sie hat einfach einmal mehr gezeigt, so ein paar Sachen, ich will jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, sind für die Gegner viel schwieriger einzuordnen, als das eben eine Han Ying vor 4-5 Jahren gewesen ist. Nochmal alles richtig einzuordnen gegen die Gegnerin, die sie dort gespielt hat. Auf dem Weg ins Viertelfinale ist sie ganz klar favorisiert. Aber es ist ja nicht nur die WM, wo sie wirklich so ein Viertelfinale geleistet hat, sondern einfach auch diese Durchgängigkeit. Und ja, sie hat ihr Spiel wirklich nochmal weiterentwickelt. Das finde ich total spannend.
Genau. Ist ja nicht ihre Schuld, dass es so Leute gibt wie mich, die nicht gegen Abwehr spielen können oder sich sehr schwer tun. Allerdings natürlich bitter, dass sie dann wieder gegen die Spielerin kommt im Viertelfinale, wo sie ja gefühlt nahezu keine Chance hat, weil die wahrscheinlich auch die beste Dame der Welt ist, wenn es darum geht, gegen ein Abwehrsystem zu spielen. Das war natürlich ein bisschen Pech. Gegen andere Top-Spielerin hätte sie vielleicht da schon ein bisschen eine bessere Chance gehabt, hat sie auch schon in der Vergangenheit. Wer auch wirklich super gespielt hat, war Nina Mittelham, fand ich auch.
Absolut.
Auch für ihre Verhältnisse von ihrer von ihrem Auftreten so, ja, man kennt sie ja so ein bisschen, sie hat sehr frei gewirkt und war sehr motiviert, hat auch selber gesagt, sie fühlt sich hier wohl, obwohl sie ja die Vorbereitung auch nicht ideal lief, hat super im Doppel gespielt auch, hat im Einzel super gespielt, ja, hat Wang Manyu, der amtierenden Weltmeisterin, zu diesem Zeitpunkt ja auch einen harten Fight geliefert, da hat man zwischendrin auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da geht ein bisschen mehr so im zweiten Satz vielleicht sogar bei 1-0-7-6, da hat die schon ein bisschen das Hadern angefangen. Annette Kaufmann hat, glaube ich, auch ein super Debüt gefeiert, kann man echt nichts sagen, auch im Doppel und Einzel. Nana Shanjiaona gegen Chen Meng raus. Ja, und einzig Sabine war natürlich ein bisschen jetzt die Enttäuschung, aber man kann jetzt nicht immer erwarten, dass alle 5 Damen dann quasi absolut performen. Du hast dann immer den einen oder anderen, der ein bisschen besser, ein bisschen schlechter spielt. Ich glaube, bei den Damen, kannst du ja gleich noch was zu sagen, war die Bilanz gut. Bei den Herren im Einzel wahrscheinlich dann eher ein bisschen eher negativ als positiv. Ja. Da darfst du jetzt nochmal zu was sagen. Warum ist dann auch gerade in diesen 3 Spielen Benne, Franz, Dima, die ja auch alle im 7. Satz verloren gingen, warum es dann irgendwie nicht ganz geklappt hat?
Also bei den Damen hätte ich gesagt, fast sehr gut. Ja, Sabine gegen Monfadini, das ist eigentlich ein Spiel, was sie gewinnen soll, ohne Wenn und Aber. Da war sie selbst am meisten natürlich von sich enttäuscht. Die hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, erste Runde gegen Bajor. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie gegen Monfadini das Ganze dann ein bisschen unterschätzt hat, weil bei der WM darf man niemanden unterschätzen. Aber sie hat einfach dort die Chancen, die sie sich herausgespielt hat, bei 1-1, 10-7 als Beispiel, viele Satzbälle. Also ich habe dann zwischendurch aufgehört zu zählen, ging es nicht nur um Sabine, sondern wie viele Führungen wir nicht eben genutzt haben. Aber nochmal, sie hat im Doppel, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Sachen auch mit der Net gemacht. Starke Leistung gegen Lutz Pavard auch zu gewinnen. Wirklich ein gutes Doppel gespielt auch. Ja, also insofern bei den Damen muss man sagen, fand ich das sehr, sehr ansprechende Leistungen. Fast sehr gut, hätte ich gesagt. Mit Nina, um da nochmal vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, ich fand da auch die Spielfreude sehr, sehr schön. Also die Art und Weise, wie sie dann gegen Wang Mengyu auch in die längeren Ballwechsel reingegangen ist, diese Rückhand parallel, die sie immer wieder eben punktbringend eingesetzt hat. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat sich hier sehr, sehr stabil präsentiert, ja. Bei den Nixi gegen Shan Xiaona ein Spiel, ich will mal so sagen, für Tischtennis-Spezialisten, ja, da war alles an den Noppen am Start, was es in irgendeiner Art und Weise gibt. Und da hat sie einmal mehr eben gezeigt, okay, mit Nana ist insofern zu rechnen, dass sie wirklich ihre Chancen oftmals sehr, sehr gut nutzt. Das hat sie gemacht gegen Chen Meng. Das war einfach unterm Strich eine Nummer zu groß. Aber sie hat da ihre Ersetzung erfüllt. Insofern alles fein. Bei den Herren muss man einfach konstatieren, da haben uns ein paar Einzelniederlagen einfach wehgetan. Dimitri hat das selbst für sich gesagt, da ist er doch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Hat vielleicht dann schon ein bisschen den Weg gesehen, dass es hätte nehmen können. Omar Asar, hätte ich auch gesagt, ist er, auch wenn Omar Asar ein riesen Turnier gespielt hat, ist er trotzdem eigentlich favorisiert. Man darf es nicht an einem Spiel eben immer festmachen. Wenn Dimitri das nächste Mal gegen Puzza spielen würde, würde ich ihn auch durchaus als favorisiert einordnen, auch wenn er jetzt bei nicht nur das erste Mal, sondern hat ja zweimal schon gegen Puzza bei einer Weltmeisterschaft verloren, 2019 und jetzt. Aber das Spiel hat er, ich will es mal so ausdrücken, selbst in der Hand gehabt und selbst ein Stück weit aus der Hand gegeben, hat viele, viele Chancen nicht genutzt. Das Gleiche gilt so ein bisschen auch bei Benedikt Duda, der da auch am Boden zerstört gewesen ist. Und Patrick Franziska war so, dass ich ihn auch ein Stück weit favorisiert gesehen habe. Geraldo hat sich sehr verbessert, sehr beweglich, hat vor allem auch in den langen Ballwechseln, dafür ist er ja bekannt, sehr, sehr gut gespielt. Aber bei allen dreien, wenn ich dann sehe, 3x3-4 und einige Chancen, die wir gehabt haben, nicht genutzt, sowohl beim Benedikt als auch bei Dimitri, ich habe so im Kopf, 2-1-8-6 hat Dimitri gehabt und hat dann keinen eigenen Aufschlag gewonnen. Und auch Patrick hat in entscheidenden Phasen auch immer wieder Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat. Also uns haben da in diesen Spielen nicht viel, aber einfach 5, 6, 8, 10% gefehlt. Dieses berühmte kleines bisschen zulegen, dieses berühmte, was mache ich in der Crunch-Time? Das kennen wir ja alle aus dem Niveau. Man gewinnt 3-1 und wenn man das dann Revue passieren lässt, hat man vielleicht in der entscheidenden Phase die richtige Entscheidung getroffen oder man verliert 3-1 und dann ist es vielleicht nur ein Unterschied von ein oder zwei Bällen gewesen, aber man hat in der entscheidenden Phase entweder einen guten Ball gewonnen oder einen guten Ball verloren und da ist das Pendel zu häufig einfach in die falsche Richtung gekippt. Da sind wir natürlich alle traurig drüber, das müssen wir weiter analysieren. Einmal ist es natürlich Training, gar keine Frage. Zweite Geschichte, das ist so ein übergeordneter Block, wo wir versuchen müssen, nochmal ranzugehen. Da geht's um, wohin platziere ich meine Topspins? Dritte Sache, das sagen wir natürlich häufig, aber wenn ich mal so ein bisschen raus aus der Deutschland-Ebene gucke und ich guck mal nach rechts und links, was passiert, wie viele Überraschungen gab es, das ist tatsächlich noch näher zusammengerückt. weil eben all diese Spieler, ohne jetzt da diverse Namen zu nennen, ob ich jetzt die Nummer 20, die Nummer 40 oder die Nummer 80 bin, alle spielen auf einem sehr, sehr hohen Niveau professionellen Tischtennis. Und da machen dann 3% oftmals den Unterschied aus. Und das haben wir nicht optimal eben hinbekommen. Das haben nicht alle geschafft. Ich möchte ganz bewusst den Dangi da rausnehmen, der im Einzel, fand ich, gegen Felix ein super Spiel gemacht hat. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Witzigerweise zwei Penholder-Spieler, die in Europa Tischtennis gelernt haben, gegeneinander. Und die Chinesen haben recht wenig Penholder. Es gab einen Penholder, der als Trainingspartner mit dabei gewesen ist. Aber ansonsten gucken die vielleicht mal ausnahmsweise etwas neidisch auf die Penholder-Strategen aus Frankreich oder aus Deutschland, unsere Kollegen aus China.
Ja, es sind ja so viele Geschichten, die diese Weltmeisterschaft noch immer schreiben, und es sind auch so Nuancen, finde ich auch, wenn ich dann überlege, okay, Dima verliert wie bei seiner letzten WM gegen Pucha, der wiederum in der Runde davor mit 27.000 abgewehrten Matchbällen, glaube ich, gegen Wang Yang gewonnen hätte, der vielleicht für Dima das viel bessere los gewesen wäre. Oder stell dir vor, Hanna, wie heißt sie, Hapanova gewinnt gegen Wang Manyu, eine Abwehrspielerin, trifft dann auf Nina Mittelham. Das sind so Kleinigkeiten, nicht nur in dem eigenen Spiel, sondern vielleicht auch in anderen Spielen, die dann über so eine Bilanz, über so einen Ausgang der WM, ohne dass man sich auf die anderen immer gucken sollte, aber das auch entscheiden gehen können. Und du hast schon LeBron zum Beispiel, finde ich auch witzig, der saß dann auch nach dem Spiel, das war ja, ging ja bis kurz vor 11 oder so, der saß dann auch im letzten Bus mit zum Hotel. Die sind einfach legendär, die, da denkst du, hat er jetzt gerade ein WM-Achtelfinale knapp verloren, und der war bester Laune und haben auch beim Spiel so, hat er sich mal das Gefühl, der ärgert sich überhaupt nicht, also so ganz neu, und das sind die zwei besten Penholder-Spieler der Welt, würde ich sagen, aktuell, also das ist, finde ich auch ganz spannend. Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, dass alles so näher zusammenrückt und dass die WM auch ein bisschen ihre eigene gesetzt hat. Du hast aber auch gesagt, dass das Material eine Rolle spielt, vielleicht, da hatten wir uns drüber unterhalten, das ist so ein bisschen sehr technisch und so und ist sehr im Detail natürlich, aber das sind ja auch oft diese Details, die da eine Rolle spielen, warum vielleicht was zu näher zusammenrückt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
Ja, also es ist tatsächlich so, wir haben eine relativ breite Marge an Material. Das ist, wie kann man das vergleichen? Je nachdem, mit welchen Tischen und Bällen man spielt, geht das schon, machen wir den Vergleich zum Tennis, Richtung Sandplatztennis oder Richtung Rasentennis. Und sich da eben immer optimal drauf einzustellen, ist wirklich eine Herausforderung, ja. Das kann der ein oder andere besser und der ein oder andere schlechter. Wir haben hier festgestellt, dass die Bälle ein bisschen mehr oder die Bälle und Tische in Kombination ein bisschen mehr gestoppt sind bei anderen Turnieren. Und wir wissen natürlich dann vorher, wir versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten, rutschen die Bälle ein bisschen mehr oder kommen ein bisschen mehr raus. Und das habe ich festgestellt insgesamt, dass da der ein oder andere dann doch seine Schwierigkeiten mit gehabt hat. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir, ich sag mal, das Ganze so ein Stückchen mehr vereinheitlichen können, weil ich glaube, dass wenn man sich einstellen kann über einen längeren Zeitraum, ist eine Sache. Aber wenn man sich gar nicht unbedingt mehr einstellen muss, weil natürlich diese Unterschiede in den Materialien vielleicht ein bisschen mehr zusammenrücken, das würde dem Tischtennis gut tun, weil einfach dann, glaube ich, grundsätzlich der Sport besser wird. Ja, also der Sport besser, dass man sich eben nicht mehr verschätzt, dass man so ein bisschen mehr das Ganze eben vergleichbar hat. Aber unterm Strich, es ist für jeden gleich, und der eine hat das jetzt ein bisschen besser gemacht, der andere ein bisschen schlechter. Ich glaube, dass es wichtig ist, genauso wie wir das früher mit dem Einführung der Plastikbälle haben, die so ein bisschen immer anders gewesen sind, dass man eben diese Unterschiede versucht, ein bisschen enger zusammenzurücken, weil wir haben im Tennis sicher auch eine Sandplatzsaison und eine Rasenplatzsaison oder eine Hartplatzsaison. Und da eben von einer zur anderen Woche zu wechseln, das ist auch für die Tennisspieler nicht ganz leicht. Und das ist sicherlich auch etwas, was dem einen oder anderen Spieler, ich will es mal so sagen, leichter fällt, dem einen oder anderen Spieler auch schwerer fällt.
Wem kam das dann jetzt, also wenn du sagst Stopptisch und so konkret entgegen, die Leute, die besonders gut im Aufschlag-Rückschlag-Spiel sind?
Ach, das ist unterschiedlich. Also ich denke schon, dass man bei Kurz-Kurz hier, wenn man ein sehr, sehr gutes Gefühl für Kurz-Kurz hat, einen Vorteil hat. Ich glaube, dass es ein bisschen schwieriger ist, genau abzuschätzen, wann springt denn jetzt ein Ball halblang raus oder nicht, weil man hat natürlich einen gewissen Automatismus. Und da braucht man natürlich immer schon die viel besprochene Vorbereitung, um sich dann eben gut einzustellen. Aber nochmal, am Ende ist es keine Entschuldigung. Es ist für jeden gleich und wir müssen das Beste aus der Situation machen.
Ja, das ist wohl richtig. Mensch, wir analysieren ja schon wieder seit Ewigkeiten rum, würde ich fast sagen. Aber es gibt auch viel zu besprechen. Aber ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Ich hatte noch mal gefragt bei uns bei Instagram, was sind eure WM-Momente gewesen? Ein gewisser Patrick Franziska hat geantwortet. Antwort? Was war sein WM-Moment? Was hat er geantwortet? Was glaubst du? Zwei Wörter.
Schreibt man Bronzemedaille auseinander?
Nee, ich sag dir, das erste Wort geht mit J los, das zweite Wort geht mit C los. Das ist ein Insider.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und ich
bin gespannt, wie es aufhört. Joe Cools hat er geschrieben, natürlich. Vielleicht um den Insider ein bisschen aufzulösen. Das war eine nicht weit entfernt von dem Hotel, das ja am Strand lag, entfernte Strandbar, die sie wohl im Januar schon besucht hatten nach dem Contender und, aber so viel kann man, glaube ich, sagen, natürlich erst nach Abschluss der Wettkämpfe auch jetzt nochmal besucht hatten an diesem Wochenende, hat ein bisschen Legendenstatus bekommen, aber nicht nach Einbruch der Dunkelheit dorthin gehen, weil dann ist es nämlich gefährlich in Durban. Ja, und ja, das war ein Punkt in Durban. Grundsätzlich die WM, so vom Allgemeinen, ich überlege gerade, also ich muss sagen, es sind alle mega freundlich dort gewesen. Ich war auch noch in Südafrika davor, muss man wirklich sagen. Es war alles ein bisschen Freestyle, auch im Pressebereich. Wir hatten es ja in der ersten Folge so, es gibt noch keinen Strom und kein Internet. Das gab es dann tatsächlich auch. Ich habe bis zum Ende, glaube ich, nicht meine richtige Akkreditierung gehabt, aber es hat halt auch keiner kontrolliert so richtig. Das heißt, es war dann auch wiederum egal. Das Transportsystem hat super funktioniert. Super funktioniert.
Hotel war gut. Geschichte bei Dunkelheit nicht rausgehen. Also wenn man einmal einen Spaziergang gemacht hat, also ich kenne von jemandem habe ich tatsächlich gehört, der aus der Halle eben rausgehen wollte und einfach zu Fuß dann zu seinem Hotel, was 400 Meter entfernt war. Da haben wirklich auch die Security-Leute ein bisschen drauf geachtet, als Nicht-Einheimischer soll man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich ein bisschen schade gewesen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, du hast schon dargestellt, total freundliche Menschen, wirklich total bemüht. Das Transportsystem hat sehr gut funktioniert. Also insofern, ich will mal sagen, das haben die Jungs dort ganz gut hinbekommen.
Genau. Das Einzige, was wirklich ein bisschen schade war, war natürlich, ich weiß nicht, war am Samstag, Sonntag mehr los, waren natürlich die Zuschauer.
Ein paar mehr Zuschauer waren da tatsächlich, ein paar chinesische Grüppchen, hätte ich mal so ausgedrückt. Aber Zuschauer war tatsächlich Mangelware unterm Strich.
Ja, und dann denkt man halt so ein bisschen, okay, dieses Doppelhalbfinale jetzt hier mit Dima und Franz, das vor 10.000, 12.000 Zuschauern, vielleicht sogar in Deutschland, wir hatten uns ja auch beworben, haben wir ja schon gesagt. Das wäre natürlich nochmal was ganz anderes gewesen als da vor, ich sag mal, 35 neutralen Zuschauern. Aber Südafrika ist kein Tischtennisland. Die haben das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Mit der Sicherheit hast du gesagt, das ist halt dort, wir brauchen jetzt hier, glaube ich, nicht Südafrika politisch aufzuarbeiten, aber die Kluft zwischen Arm und Reich dort ist natürlich noch sehr groß und das merkt man dann auch an der einen und anderen Ecke. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben uns alle da gut aufgehoben gefühlt.
Absolut.
Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das haben wir wirklich gemerkt, sehr hilfsbereit alles. Also ich glaube, auch die Spieler haben sich dort sehr wohl gefühlt, war auch alles, was wir gehört haben. Insofern können wir uns auf jeden Fall bei Durban Südafrika, den südafrikanischen Tischtennisverband und allen, die da mitgewirkt haben, auf jeden Fall bedanken. Und auch an eurem Interesse, auch bei uns auf unseren Kanälen. Ich denke, das war super zu verfolgen, war ja auch komplett kostenfrei zu verfolgen auf dem WTT-YouTube-Kanal. Wer weiß, wird wahrscheinlich dann bei der nächsten WM auch nicht mehr so sein. Also insofern war das auch zum Zuschauen, glaube ich, echt eine coole Weltmeisterschaft. Und ihr, Richard, ihr schaut jetzt Richtung Krakau.
Ja, European Games, wie gesagt, gucken wir, dass wir da ein sehr gutes Turnier spielen. Das würden wir uns wünschen. Mannschaftsturniere gibt es ja nicht so häufig. Aber ja, ist sicherlich auch da für Spannung garantiert. Und ja, ist einfach auch die Duelle in der Mannschaft mit Frankreich, mit Schweden, der ein oder andere kann sich da vielleicht auch in so einen Rausch spielen. Also Mannschaftsturniere sind immer so ein bisschen speziell und man spielt sie eigentlich sehr gerne.
Genau, und die Schweden und die Franzosen, die haben auch noch ein bisschen was gut zu machen von der Weltmeisterschaft. Da lief es dann auch nicht so rund, wie sie sich das vorgestellt haben.
Also wir haben, glaube ich, und das ist das, was man einfach selbstkritisch sagen muss, und das muss auch erlaubt sein. Man kriegt Hausaufgaben mit für so eine Meisterschaft. Und da müssen wir halt ran. Wir brauchen die Zeit, um das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, insgesamt kann man auch von dieser WM sagen, man muss das mitnehmen. Und von der Aufstellung, ich will mal so ausdrücken, die meisten Nationen beneiden uns um das, was wir hier oder entwickelt haben. Und ja, dass nicht jedes Turnier immer optimal läuft, aber dass wir bei jedem Turnier alles geben, um vorne dabei zu sein, um uns als Team gut zu präsentieren. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall hier auch bei der Weltmeisterschaft in Durban gezeigt, mit der einzigen Medaille für Europa.
Genau. Und was ich hier aber noch jetzt nachtragen muss, bevor wir aufhören, ist die Einsendungen, die wir noch hatten. Eure WM-Momente. Joe Cools hat man gerade schon. Lal 0411. Hanna Hapanova gegen Wang Wanyu. Knapp zu Spiel gegen China.
Ja, stimmt, 3-4. Ja. Ganz eng.
3-4. Ganz, ganz eng. Mika MLH. Die Freude in den Gesichtern von Franz und Dima nach dem Sieg im Achtelfinaldoppel. Ja, auch nach dem Viertelfinaldoppel. Frasch 13-03 hat auch Hapanova. Doppel kommt öfters. Positiv der Doppelsieg, negativ die Niederlage von Malong im Halbfinale. Ja, der hat natürlich auch in Deutschland unfassbar viele Fans. Und S. Alexandra Sina schreibt, China Yata Sieg gegen Wang Yidi. Und das koreanische Doppel schlägt die 1er 3-0, das an 1 gesetzte Damendoppel war es, glaube ich, oder?
Ja, habe ich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob die an 1 gesetzt waren, aber ja, sei es drum.
Genial, ja. Genau. Also, genial. Die Chinesen, wie ihr Hessen sagt hier, die konnten leider keiner so richtig stoppen diesmal, aber ja. Hard work pays off. It's all about effort, hat Timo jetzt. Wir bleiben dran, oder, Richard? Wir bleiben dran. Dann European Games sind sie nicht dabei, Europameisterschaften auch nicht. Dann geht's schon richtig stabil Richtung Paris. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast bei der wohl chaotischsten Aufnahme, die wir je hatten.
Ich bin gespannt, Benedikt. Versuch das bestmöglich zusammenzuschneiden. Also nochmal an alle Zuhörer. Normalerweise schneiden wir nichts raus und normalerweise schneiden wir nichts zusammen. Aber es war etwas turbulent hier am heutigen Vormittag.
Genau. Und ich habe es in der Abwesenheit von Richard schon gesagt. Hört mal bei den Plattenblauschern rein. Die Jubiläumsfolge mit Timo. Alles rund um die WM könnt ihr auch nochmal nachvollziehen auf unseren Kanälen, auf den von WTT, auf tischtennis.de. Und genau, wir schauen wir mal, wenn wir wieder eine Folge hinkriegen. Es geht ja Schlag auf Schlag, aber wir sind immer für euch da, wann immer ihr uns braucht. Und in diesem Sinne, Richard, danke dir. Und was machst du heute noch?
Oh, heute haben wir noch 6,5 Stunden DOSB-Telefonkonferenz, Nachwuchsleistungssport AG3, Quo Vadis Deutschland.
Oje, 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 das klingt nach keinem schönen Nachmittag.
Also sagen wir mal so, wenn wir da was auf dem Weg bekommen, dann lohnt sich die Arbeit, aber es ist natürlich schon ein zähes Ringen um viele, viele Details.
Um Gottes Willen. Na gut, in diesem Sinne, Richard, ich gehe jetzt mal gleich Feierabend.
Also, vielen Dank. Und genau, wir hören.
Ciao, ciao.
Ciao.